Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Maike Killert ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Persönlichkeiten im Schere-Kegelsport. Sie war Aktivensprecherin, sie hat zahlreiche Erfolge auf ihrer Liste stehen und arbeitet regelmäßig mit der Generation zusammen, die unseren Kegelsport, egal welche Sparte, retten soll. Gerade werden Entscheidungen ihres Clubs RSV Samo Ramscheid diskutiert, um das wenige Wochen vor der großen Chance, den World Cup zu verteidigen. Mittendrin, Maike. Hallo Maike, herzlich willkommen im Podcaststudio.
Hallo Sebastian.
Freut mich, dass es klappt. Turbulente Wochen bei euch. Mhm. Wie geht's dir?
Es ist so ein bisschen hin und her, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Es ist zum einen jetzt die Erleichterung, dass die Entscheidung klar ist, was wir machen und was wir eben auch nicht machen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich total schade, dass wir unseren Titel nicht verteidigen. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt die Konsequenz, mit der man dann eben leben muss.
Wir werden das Thema auf jeden Fall ausführlich besprechen. Mhm. Wir haben uns beim Vorgespräch sofort gut verstanden und ich freue mich auch wirklich auf das Gespräch. Wir haben ja eine kleine Gemeinsamkeit. Ja. Das Thema aktiven Sprecher habe ich schon angesprochen. Du warst eine Ebene weiter. Es gibt tatsächlich einen Internet-Eintrag, in dem wir beide genannt wurden. Aber starten wir erstmal mit dir, mit deiner Person. Und vor allem würde mich interessieren, wie du dich jemanden vorstellst, der dich noch nie auf der Kegelbahn gesehen hat.
Jemanden vom Kegeln oder privat?
Jemand, dem du das Kegeln vom Kegeln erzählst, aber der dich noch nie auf der Kegelbahn gesehen hat. Wie würdest du dich vorstellen?
Tatsächlich häufig einfach nur mit Hallo, ich bin die Maike. Und vom Kegeln erzähle ich eher selten. Einfach, weil es häufig belächelt wird. Und wenn man sich dann so ein bisschen besser kennt, dann erzählt man auch schon mal, was man am Wochenende so macht, warum man samstags wieder nicht kann und warum man auch sonntags nicht kann und auch unter der Woche schon mal nicht kann. Und wenn die Leute das dann so ein bisschen mitkriegen, wie viel Zeit das kostet, dann kann man auch mehr davon erzählen, kann man auch so ein bisschen erzählen, dass man Bundesliga spielt, dass man an deutschen Meisterschaften teilnimmt. Und dann erntet man auch häufig Verständnis. Aber ich glaube, wenn man mit der Tür ins Haus fallen würde und sagen würde, ich bin Keglerin, dann kommt so ein, Prost. Von daher mache ich das ganz selten.
Heißt, du bist in der Schule eher inkognito unterwegs?
Ganz lange gewesen, ja. Jetzt mit aufkommendem Social Media und auch mit dem, was mein Verein oder beziehungsweise meine Mannschaft so macht, kommt das halt immer mehr. Mittlerweile haben es auch die Schüler raus. Also zum Schluss hatten es, sonst hatten es normalerweise immer nur die Oberstufenschüler irgendwann raus, wenn ich irgendwie eine Woche nicht da war. Aber nachdem ich jetzt letztes Jahr ja ein paar Tage oder anderthalb Wochen in Brasilien war und dafür nicht da war, haben die Schüler dann ein bisschen gegoogelt und die kriegen es dann auch raus und stehen dann vor mir so, Frau Killert, sind Sie wirklich Weltmeisterin? Und dann steht man dann noch so, ja.
Du bist Lehrerin, das hat man vielleicht jetzt schon rausgehört. An welcher Schule und welche Fächer unterrichtest du?
Ich unterrichte vor allem Mathematik an einem Gymnasium hier im Bergischen und habe auch noch Physik studiert, mache ich aber ganz selten. Also eigentlich ist Mathematik mein Fach.
Physik könnte beim Kegeln helfen.
Nee, also nicht das, was wir da betrachten. Nein, ich finde Kegeln ist ja vor allem ganz viel Präzision und Konzentration und so mentale Stärke. Die eigentliche Physik dahinter ist ziemlich simpel und ja.
Ja, aber Pendel ist doch klassisch Physik.
Das Witzige ist, ich bin so eine totale Gefühlsspielerin. Also meine Schwester ist genau das Gegenteil, die ist die Technik-Tante bei uns. Die macht ganz viel über ein bisschen weiter raus, ein bisschen kürzer, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ich bin mehr so hinstellen, loslaufen. Und da passt schon irgendwie.
Also nehme ich mit, du hast eine Entwicklung hinter dir von Lehrerin hin zu kegelnde Lehrerin und durchaus auch interessiertes Nachfragen deiner Schülerinnen und Schüler.
Ja, also ich meine, der Werdegang ist eigentlich andersrum. Ich war Keglerin und dann bin ich Lehrerin geworden. Also
okay,
schon ganz lang. Aber mittlerweile kommen dann schon mal Nachfragen und ich habe eine Klasse 6 momentan, die das erst nicht wussten und zur Weihnachtsfeier gerne kegeln gehen wollten. Die Eltern vorgeschlagen, ich gesagt, ja, können wir machen. Und nachdem sie es dann raus hatten, musste ich halt auch ein bisschen vorkegeln. Was ich gar nicht wollte, weil da kann man sich nur blamieren. Aber sie fanden es lustig und haben das gerne gemacht und mir hat es auch großen Spaß mit denen gemacht.
Heißt, es könnte sein, dass du durchaus neue Keglerinnen und Kegler für den Sport auch begeisterst.
Das wäre schön, ja.
Wie kann man deiner Meinung nach die dazu begeistern, die heutige Generation?
Boah, wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre unsere Jugendarbeit vielleicht besser bei uns. Ich finde es super schwer. Also ich sehe das ja bei unseren Schülern, das sind jetzt vor allem Sechstklässler, die sind halt 12, die haben unglaublich viel so in allem zu tun. Und wenn dann irgendwie noch Sport dazukommt und dann noch so ein Sport, der ja nicht so richtig cool, nicht so richtig angesagt ist, ist halt total schwierig. Wir hatten das ganz lange mal über AGs versucht, dass die irgendwie aus den Schulen raus direkt auf die Kegelbahn kommen. Das scheitert dann aber in der Regel an den Leuten, die es machen müssten, weil alle die engagiert, jung sind, das machen wollen würden, gehen halt selbst zu der Zeit arbeiten, wenn die Schüler in die Schule gehen. Und es ist schwierig, es ist total schwer.
Aber zumindest mal der erste Schritt ist getan und wir kommen auch noch drauf, wie das mit dem Kegeln bei dir angefangen hat. Du bist auch irgendwann das erste Mal auf die Kegelbahn gegangen. Und jetzt ja mittlerweile schon ein paar Jahre dort und durchaus auch erfolgreich auf der internationalen Bühne. Und du hast es vorhin schon gesagt, du musst auch mal zu Nicht-Ferienzeiten länger weg sein von der Schule. Wie ist das vereinbar, wenn du jetzt auf Weltmeisterschaften, World Cup und Co. bist, aber ja trotzdem irgendwie auf der Klasse stehen musst? Ich glaube oder vermute, dass es ab und zu ja auch in Prüfungszeiten reinfällt.
Jein. Also normalerweise bekomme ich von meinem Chef, der da sehr verständnisvoll war die letzten Jahre, und mein neuer Chef ist das auch, Sonderurlaub für so einzelne Tage oder für so ein Wochenende. Deutsche Meisterschaften ist das auch kein Problem. Jetzt für Brasilien, die 7 Tage, die ich da unterwegs war, war das ein bisschen komplizierter. Das haben wir aber auch hingekriegt. Und im letzten Jahr beispielsweise lagen die Abiturprüfungen, wo ich selber prüfen musste, mein Kurs, zu Zeiten der Weltmeisterschaft, weshalb ich da nicht teilnehmen konnte. Also so richtig große Abschlussprüfungen, da gibt es dann halt keine Alternative, da kann ich nicht.
Das weißt du dann ja schon relativ früh, ob es funktionieren würde in dieser Saison oder nicht. Also standest du auch schon oft oder ab und zu an der Entscheidung, an dem Punkt entscheiden zu müssen, Kegeln oder Beruf?
Nee, eigentlich nicht, weil das Kegeln ist halt ein Hobby und mit meinem Beruf verdiene ich zum einen Geld und zum anderen mache ich den so gerne, dass mir das nicht wert wäre. Also ich weiß aber auch, dass andere das anders sehen, aber
es ist ja trotzdem vereinbar.
Die meiste Zeit auf jeden Fall, ja.
Remscheid ist dein dritter Club.
Wie kurz war nachgezählt. Dein Weg
vorher? Wo warst du vorher? Welche Station hast du vorher erlebt?
Angefangen habe ich in Hagen und da habe ich auch lange, lange Jahre gespielt. Und nachdem die Frauen nicht mehr aufsteigen wollten oder konnten, habe ich ein Jahr in Gladbeck gespielt. Die haben damals Bundesliga gespielt, das erste Mal mit einer ganz, ganz jungen Truppe und dem damaligen, doch da war er schon Nationaltrainer, der da der Trainer war. Und dann haben wir ein Jahr in Gladbeck gespielt. Und dann bin ich danach von den Remscheider Damen gefragt worden, also von der Vorsitzenden, die ja eine neue Truppe aufmachen wollte. Es kamen irgendwie noch 2 weitere dazu, die auch ungefähr mein Alter waren. Und dann haben wir in Remscheid angefangen und seitdem spiele ich jetzt schon diverse Jahre in Remscheid.
Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Kegeln in Remscheid denkst?
Kegeln in Remscheid? Die furchtbare Abfahrt den Berg runter zum Kegeln. Das ist im Winter echt ganz schön tricky. Es liegt halt relativ hoch und bergig und wir haben schon häufiger auch mal Schnee. Also wir haben auch schon Bundesligaspiele im Winter gehabt, wo wir gesagt haben, boah, ob wir das stattfinden lassen können, wissen wir nicht. Also die Antwort ist manchmal nicht so ganz einfach, aber danach ist es halt eine total schöne Anlage, ganz klein, ganz putzig und vereinseigen. Wir können da ganz viel machen, was schon ein großer Vorteil für uns ist.
Dein Weg dahin war weit, wir haben es gehört, 2 Stationen vorher, einige Erlebnisse. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kontakt mit dem Kegelsport? Wie hat alles bei dir angefangen?
Nein, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Also ich weiß, es gibt Fotos, da bin ich auf der Kegelbahn gewickelt worden. Also ich bin als kleines Baby schon mit auf die Kegelbahn gekommen mit meinen Eltern.
Das glaube ich nicht zu toppen.
Nein, also meine Eltern haben die Sportkegeln betrieben oder erst nachdem ich es dann auch gemacht habe, sondern die kommen aus dem Betriebssport und sind da halt alle 4 Wochen zum Kegeln gegangen. Aber in Hagen hatten wir ein ganz großes Kegelzentrum, 16 Bahnen, was für Schere-Verhältnisse unglaublich riesig war. Und da sind meine Schwester und ich mitgekommen von Anfang an. Und so mussten es meine Kinder jetzt auch machen, also die hatten auch keine Chance.
Ich vermute aber gut, ja, wahrscheinlich hast du sie auch schon gewickelt.
Aber davon gibt es keine Fotos.
Davon gibt es keine Fotos, das kann ich verstehen. Ich vermute, dass es aus unserer Generation und aus älteren Generationen viele Kinderbilder gibt, wo man sich heute fragt, warum wurden die damals gemacht? Aber gut, ja. Ich sehe, du sorgst ja in gewisser Weise doch für Kegelnachwuchs und wünsche, drücke die Daumen, dass das funktioniert. Ja, 1:2 ist ja auch ein gutes Verhältnis, das wächst dann zumindest.
Genau.
Was oder wer hat dich damals am stärksten motiviert, das weiterzumachen? Du hast gesagt, deine Eltern waren eher so ein Betriebssport. Also du konntest niemanden so richtig nacheifern. Aber was hat dich damals dazu gebracht, weiterzumachen mit dem Kegeln?
Also anzufangen oder weiterzumachen? Weil also im Kegelverein anfangen war eigentlich nie so das Ziel. Und ich glaube, meine Eltern hatten das jetzt auch nie, dass wir irgendwie Vereinskegel machen sollten. Sondern das war eher so ein Zufallsprodukt. Und dann weiterzumachen. Wir hatten halt in Hagen am Anfang eine riesige Jugend. Wir waren ganz, ganz viele Jugendliche, wo heute noch viele Freundschaften oder einige, viele ist jetzt übertrieben, aber durchaus einige Freundschaften übrig sind. Und das war einfach so eine Gruppendynamik. Das haben halt alle weitergemacht. Es waren alle im gleichen Alter. Das war einfach so ein schönes Miteinander. Und das hat Spaß gemacht, sich irgendwie zu entwickeln, weiterzukommen, dann bei den Erwachsenen reinzukommen und da irgendwie so seinen Platz zu finden über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft. Und ja, irgendwann war das halt so eine Selbstverständlichkeit. Wenn man das schon 10 Jahre macht, dann macht man halt auch einfach weiter. Also da gab es überhaupt keinen Grund, irgendwie aufzuhören.
Kommen wir zur Schnellfragerunde, weil wir auch nochmal erfahren, wann es bei dir losging. Bist du soweit bereit? Bitte um schnelle und kurze Antworten auf einzelne, werde ich dann im Nachgang nochmal eingehen.
Okay.
Dein kompletter Name?
Maike Killert.
Dein Spitzname?
Den gibt's nicht.
Dein Geburtsdatum?
Der 6. Oktober 1985.
Aktuell arbeitest du als?
Lehrerin.
Du kegelst seit?
1995.
Deine offizielle Bestleistung?
Liegt bei 963 Holz.
Die Kegelbahn magst du gar nicht?
Auch wenn sie es nicht gerne hören, Kleve.
Auf dieser Bahn spielst du am liebsten?
Trier.
Und deine größte Niederlage?
Schwierig. Keine Ahnung.
Wenn du noch mal kurz drüber nachdenkst, fällt dir eine ein?
Ja, meine größte Niederlage. Dass wir das letztes Jahr mit dieser Reform der Meisterrunde nicht geschafft haben, das nagt sehr an mir.
Ja. Gerade überlegt.
Ja.
Ich dachte mir fast, dass du das sagen wirst. Aber da sprechen wir noch mal drüber, über diesen Punkt. Auch wenn er sehr emotional ist, aber das hat für Aufsehen gesorgt. Deine offizielle Bestleistung, wo hast du die gespielt?
In Obertal, in der Meisterrunde vor 2 Jahren.
Welche Erinnerungen hast du an so ein Spiel, das jetzt dann bis jetzt auch deine Bestmarke markiert?
Tatsächlich ziemlich wenig. Also wenn es richtig gut läuft, bin ich sehr im Tunnel. Ich kriege da ganz, ganz wenig von mit. Ich weiß, dass es sehr gut gelaufen ist da. Und also wir haben uns da ja den Meistertitel quasi nicht gesichert, aber doch sehr klar gemacht. Und dass das ein sehr schöner Moment war. Aber ich könnte dir jetzt weder sagen, wie viel ich auf irgendeiner Bahn geworfen habe, noch wer um mich drum herum gekegelt hat. Das sind meistens die gleichen. Ich könnte jetzt raten, das wäre vermutlich richtig, aber da nehme ich ganz wenig von mit. Und ich bin sowieso jemand, der sich nichts merkt. Also wir haben eine bei uns in der Mannschaft, die kann mir sagen, was ich vor 3 Jahren auf irgendeiner Bahn gespielt habe. Das kann die. Ich weiß nicht mal, was ich vor 3 Wochen gespielt habe. Also ich blende sowas ganz schnell aus.
Ist es dir nicht wichtig, das zu wissen? Oder warum, also warum vergisst du das? Weil du zu viele andere Sachen zu tun hast? Oder?
Ja, ich glaube schon. Also mir sind diese Zahlen auch nicht wichtig, weil das für mich, ich habe so ein Gefühl für eine Bahn. Also ich fahre gerne auf eine gewisse Bahn oder ich fahre da nicht gerne hin. Aber ob ich da jetzt letztes Jahr 820 oder 720 oder vielleicht 920 getroffen habe, das ist für mich so, ja, hat keinen Einfluss auf dieses Jahr und auf dieses Mal. Und von daher ist das wirklich, dafür gibt es irgendeine Tabelle im Internet oder Annika bei mir in der Mannschaft, die weiß es, aber ich weiß das nicht.
Ich glaube, die Person oder jede Mannschaft, jeder Club hat eine Annika.
Die Annika weiß alles aus dem Kopf und die Tanja, meine Schwester, hat für alles eine Tabelle. Also die könnte alles nachgucken, das gibt's auch. Und ich bin halt so, jo, fahren wir mal hin und gucken.
Beide Personen gibt es mit Sicherheit in dem Club. Was muss sich dann in Kleve ändern, dass du da lieber hinfährst, als du es aktuell offensichtlich tust?
Ich möchte da nicht mehr hinfahren. Wie gesagt, ich bin ja so ein Gefühlsmensch und ich gehe auf diese Bahn und denke mir, boah, nee, geht nicht. Ich finde keinen Zugang. Egal, was man versucht, man geht sehr positiv darauf und sagt, heute, jetzt, wirklich, dieses Jahr, endlich reiße ich da was. Und es kommt die gleiche Zahl raus wie die Jahre zuvor und es ist immer so, also ganz katastrophal. Vor ein paar Jahren habe ich mir da mal einen Muskelfaserriss dann auch noch in der Wade zugezogen. Das kam oben drauf und es war so, ja, das passt. Also, das ist eine total nette Mannschaft. Ich fahre da schon gerne hin, ja. Wenn ich nicht selber kegeln muss. Dann ist das okay.
Entscheidest du über die Aufstellung bei euch oder wer macht das?
Nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Das wechselt bei uns immer so ein bisschen. Okay. Annika entscheidet mit über die Aufstellung, was auch sehr gut ist, weil die echt so einen groben Überblick über alles hat. Bei uns machen das zwei zusammen, die sich halt absprechen. Aber immer in enger Abstimmung mit uns. Also normalerweise wird vorher gefragt, so, wie fühlst du dich, wie hast du trainiert, ist irgendwas Besonderes? Und dann finden wir eigentlich immer eine gute Lösung.
Also eine Gemeinschaft, das gibt ja auch andere Modelle. Wir haben ja
die Diktatur
schon mal
funktioniert bei uns nicht.
Nee, ich meine, letzten Endes haben ja viele auch Angst, sowas zu entscheiden, ob sie spielen sollen oder nicht und vor allem gegen wen oder an welcher Stelle. Manchen ist es gar nicht wichtig und die anderen sagen halt, ja gut.
Ja.
Du bist Kapitän, entscheide du oder du bist Sportwart. Manche gibt es ja sogar, da stellt der Sportwart die ganzen Mannschaften auf, aber gut.
Ja, das ist zum Glück bei uns nicht.
Kommen wir zurück zu dir. Wir haben schon über deine Stationen kurz gesprochen. An welchem Punkt war denn klar, okay, du biegst eher Richtung deutsche und internationale Spitze ab?
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also ich habe ja nicht lange trainiert und bin dann mit zur deutschen Meisterschaft gefahren, weil irgendwie so keiner mehr da war. Ich war der Ersatzmann, also ich stand irgendwie nach gefühlt 3 Monaten auf diesem Treppchen der deutschen Meisterschaft, habe diesen Pokal in der Hand, habe keine einzige Kugel gemacht, ich war der Ersatzmann. Und danach war irgendwie so ein bisschen, ja, man wollte besser werden. Es waren halt auch so ein paar Mädels in der Mannschaft, die schon deutlich besser waren. Mit denen hat man viel gemacht. Und dann ist das, glaube ich, relativ früh erkennbar gewesen, dass es gut, also dass das durchaus reicht. Damals hatten wir ja noch richtig viele Jugendliche. Da war die Konkurrenz auch einfach extrem groß, sodass man früh gemerkt hat, geht das in Richtung, ja, oder eher so, macht Spaß.
Es war Mitte der 90er Jahre, 95, genau. 96 dann.
Ja. Da gab es noch Meisterschaften bis in die Bezirke runter und auch mit richtig Qualifikationsspielen. Wir hatten 2 B-Jugendmannschaften in Hagen, also es war richtig groß.
Vermisst du diese Zeit?
Schon. Also wir kämpfen ja gerade alle eher darum, ob wir überhaupt noch eine Mannschaft melden können, ob wir noch genug Frauen zusammenkriegen für unsere Mannschaft. Jetzt nicht, aber ist auch knapp geworden, aber für die ganze Bundesliga und ja, das hatte schon was. Also wo man wusste, man musste freitags zum Training gehen und zwar genau zu der Uhrzeit, sonst kam der Nächste, der da war und es war voll und man hatte immer irgendwie jemanden zum Reden, zum Quatschen. Es gab immer irgendwie was zu tun. Wir waren auf unendlich vielen Freizeiten und haben ganze Wochenenden miteinander verbracht und das war einfach schön.
Jetzt hat sich da viel verändert. Die Personen, die kegeln, wurden weniger. Wie hat sich deine Art des Trainings, des Spiels, deine Sicht auf den Sport in der Zeit dann verändert? Du hast gesagt, du hast nicht viel trainiert, du warst nicht lange Keglerin, warst schon auf dem Treppchen der deutschen Mannschaft, Meisterschaft, du hast ein Händchen, ein Gefühl fürs Kegeln, klingt für mich jetzt eher nach weniger Training. Wie hat sich das so das entwickelt so. Für dich?
Das ist leider auch so. Ich meine, in der Jugend, da war das ja ganz klar vorgegeben, so du hast freitags trainiert und zwar dann das und irgendwann wurde das halt so ein bisschen selbstständiger, auch ein bisschen professioneller. Wir hatten dann eine Zeit lang auch wirklich einen Trainer, sowohl in Hagen als auch in Gladbeck, als auch zwischendurch in Remscheid, dass wirklich jemand konsequent gesagt hat, so, das hier ist dein Trainingsplan, das machst du, du probierst das aus, du probierst Lauflinienspiel, du machst so. Und je älter man wurde, desto eher ist das dann halt so ein bisschen in Richtung, ja, man macht es individueller, man hilft sich gegenseitig. Wir coachen uns ganz viel auch in der Mannschaft. Also wir haben auch noch einen sehr, sehr guten Trainer dabei, der das auch macht, aber es ist halt ja mehr so in die Verantwortung der Einzelnen übergegangen. Was nicht schlecht ist, für Jugendliche und für Kinder finde ich es immer noch toll, wenn da jemand mit Ahnung ist, der das auch weitergeben kann und dafür brennt und das dann entsprechend macht.
Bist du auch jemand, die da Dinge weitergibt, die ein Stück weit auch da Verantwortung mit übernimmt?
Bei uns in der Mannschaft ja, ja, mache ich das auch sehr, sehr gerne. Jugend haben wir in Remscheid jetzt zum Beispiel gar nicht. Also bei uns gibt es niemanden. Ich glaube, mein Sohn ist der Einzige, dem ich was weitergeben könnte und der ist eher genervt von Mama.
Gut, das gehört, glaube ich,
auch. Das ist okay. Ich wollte gerade sagen, ich war irgendwann auch genervt 50, von meinem Vater. 50, ja. Und, ja, genau. Nein, ja. Nein.
Dein Weg in die Nationalmannschaft, wie fing das an? War das auch so holterdiepolter wie dein Start ins Kegeln?
Das war relativ spät erst. Also ich habe erst zum Ende der A-Jugend bin ich in die Nationalmannschaft gekommen und habe dann vor allem bei den Junioren viel Nationalmannschaft gespielt. Und bin dann aber von einem Wechsel von den Junioren, also mittlerweile U24 zu den Damen, durfte direkt mitgehen, konnte direkt bei den Erwachsenen quasi ein Jahr darauf schnuppern und habe da auch was gespielt. Und das war dann schon so eine gewisse Kontinuität, wenn man einmal da so drin ist. Das hilft natürlich ungemein, wenn man mit so großen Leuten zusammenspielt und von denen sich auch noch was abgucken kann.
Wie läuft so ein Nationalkadertraining ab bei euch?
Ja, also die meiste Zeit ist es halt so, dass wir uns an einem Wochenende in irgendeiner Sportschule getroffen haben, gerade bei den Jugendlichen oder bei den Junioren noch. Und dass man halt ganz viel macht, also auf der Kegelbahn, in der Sporthalle, aber eben auch im Miteinander, im Teambuilding und dass man da eben auch ganz, ganz viel ausprobiert und miteinander spricht. Und jetzt bei den Damen ist das eher weniger. Also viele Kadertrainings haben wir eigentlich gar nicht.
Training generell, sind wir mal ein bisschen bei dir wieder, wie gehst du so ein Training an?
Jetzt wird's peinlich.
Jetzt kommt's.
Das wird ganz furchtbar.
Soll ich überspringen?
Die Antwort lautet, ich trainiere nicht.
Ich habe es befürchtet.
Ja. Das ist nicht immer so gewesen, aber so die letzten Jahre, ich trainiere wirklich zweimal im Jahr, wenn es hochkommt.
Ich finde es spannend. Ich hatte diese Phase auch mal, habe es körperlich ein bisschen bereut. Wie geht's dir damit?
Nee, körperlich, also für mich ist es sogar fast einen Tacken besser. Wenn wir jetzt lange kein Spiel haben, ist es fies. Also der Muskelkater, ich habe das letzte Spiel Anfang Dezember gemacht und dann sind ein paar ausgefallen. Und seitdem habe ich nicht wieder gekegelt. Wenn ich vorm World Cup jetzt gar nicht trainieren gehe, wird es fies. Also das wäre richtig fies, das kann ich auch nicht. Aber normalerweise, wenn wir so jede Woche Spiel haben oder zwischendurch habe ich ja noch Betriebssport gemacht, dann war ich da halt so im Wechsel, dass da nicht mehr als 14 Tage zwischen waren, dann geht das. Das ist okay, wenn man halt so noch ein bisschen was macht. Aber das müssen wir rausschneiden. Das kann man nicht so sagen, dass ich nicht zum Training gehe.
Dann schneiden wir das raus. Wobei, können wir mal gucken.
Ja. Aber auch das ist halt so Spielertyp, ne? Es gibt so Leute, die brauchen das.
Wollte gerade sagen.
Mein Mann könnte sich nicht vorstellen, wenn er nicht mindestens einmal die Woche zum Training geht, sich überhaupt auf die Bahn zu stellen, weil er sagt, dann fühle ich mich so unsicher, das ist eine Katastrophe. Und es gibt ganz viele, die das genauso sehen und ich kann das ganz gut nachvollziehen, aber für mich ist das eben, ja. Mhm.
Der letzte Wechsel war ja jetzt auch ein entscheidender für dich, weil letzten Endes bist du in den letzten Jahren ja auch in Remscheid dann erst geworden, was du jetzt bist. Wie lief der Wechsel ab?
Ich bin, wie gesagt, damals von der ersten Vorsitzenden angesprochen worden. Ich war mit denen unterwegs bei einer Meisterschaft und haben uns ein bisschen unterhalten und dann, ja, komm doch mal zum Training. Und es war irgendwie klar, dass es auch in Hagen nicht mehr richtig weiterging. Und dann war das so ein, ja, ich weiß nicht, ob ich meine Mannschaft, also lässt man die alte Mannschaft im Stich oder eben auch nicht und da kommt aber eine neue junge Truppe zusammen. Ja, und dann habe ich das gemacht, erst noch alleine, ohne meine Schwester, die ist erst ein paar Jahre, die ist erst danach dazugekommen und bereut habe ich es nie. Also es war genau das Richtige, das war damals genau richtig und das ist heute auch immer noch genau richtig.
Damals war in welchem Jahr?
Lass mich mal überlegen. 2007, 2008, so
Also.
in der Größenordnung. Also es ist schon ganz schön lange her.
War das damals, vielleicht erinnerst du dich noch daran, war das eine leichte oder schwere Entscheidung? Du hast jetzt vom im Stich lassen deiner alten Mannschaft gesprochen. Klingt für mich nach sehr schwieriger Entscheidung.
Es war total schwer, weil klar war, es hatte noch eine aus der Mannschaft, die war vorher, im Jahr davor, glaube ich, schon gegangen. Und es war im Prinzip klar, so, wenn ich da jetzt auch noch weggehe, dann gibt es die Mannschaft vielleicht noch, aber nicht mehr auf dem Niveau, weil dann fehlten Spieler, dann musste aus der zweiten, die es eigentlich auch schon nicht mehr richtig gab, noch Leute mit hochziehen. Und man hat ja mit Leuten zusammengespielt, mit denen man ja schon 10 Jahre zusammen im Verein war. Und das war so ein. Aber man wollte halt auch den nächsten Schritt machen und man wollte das versuchen in der Bundesliga. Und ja, irgendwann
Es war
fügte sich
ja,
das dann. Ja, also irgendwann musste das dann sein, genau.
genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich dann die Erfolge oder das Team natürlich in Remscheid auch entsprechend ein positives Gefühl ja dann auch vielleicht früher oder
Ja,
später, aber auf jeden Fall bestätigt hat, dass der Wechsel die richtige Entscheidung war, wie du es ja gerade gesagt hast.
Auf jeden Fall. Die Remscheider waren auch gerade, glaube ich, aufgestiegen oder hatten an den Aufstiegsspielen teilgenommen für die Bundesliga. Also es war schon klar, dass das nochmal ein guter Step ist.
Es war ja dann auch eine Geschichte, die jetzt natürlich auch von Erfolgen, ich persönlich Einzelerfolge, aber auch Mannschaftserfolge geprägt war. Welche deiner Titel bedeutet dir persönlich am meisten, wenn dir per Titel was bedeuten?
Nein, also nein, das ist natürlich nicht richtig. Man geht ja auf die Bahn, weil man gewinnen will und wenn man bei einer Meisterschaft teilnimmt, dann will man einen Titel holen. So, sonst bräuchte man nicht antreten, das ist ja Quatsch. Ich mag die Weltmeistertitel mit meiner Schwester total gerne, weil das ein ganz entspanntes, ganz angenehmes Kegeln ist, weil wir uns halt einfach auch schon so lange kennen und auch so lange miteinander kegeln. Und ich fand neben dem Einzeltitel, also ich bin ein einziges Mal deutsche Meisterin im Einzel geworden, das war schon sehr besonders, auch in so einem Jahr, wo ich absolut gar nicht trainiert habe, also wirklich null, niente. Ich habe nur die Meisterschaften gespielt und die Bundesliga und bin am Stock gegangen nach dem dritten Durchgang auf der deutschen Meisterschaft, weil ich hinterher auch wirklich gar nicht mehr konnte. Und das jetzt einmal geschafft zu haben, nachdem ich das ein paar Jahre vorher immer im Vorlauf super war, im Zwischenlauf völlig Grütze und es nie geschafft habe ins Finale und dann doch ins Finale und dann deutscher Meister werden, das war schon, boah, das war schon richtig cool. Gibt es noch einen Mixtitel, ein letzter Mixed-Weltmeistertitel? Mit dem Robert zusammen. Das war auch irgendwie emotional nochmal sehr besonders.
Gehen wir es mal Stück für Stück durch. Ich glaube, es gibt viele, die es sich nicht vorstellen könnten, mit Bruder oder Schwester gemeinsam zu kegeln. Warum nicht?
Weil ich so wenig darüber nachdenken muss. Und weil das sich einfach so richtig anfühlt. Also Tanja und ich haben nie in der Jugend, weil wir sind 2 Jahre auseinander, wir haben quasi nie zusammen Paarkämpfe oder sowas gespielt. Das gab es nicht. Und nachdem wir das bei den Damen dann angefangen haben, war das halt immer so, erst so ein bisschen kribbelig, weil man will der kleinen Schwester ja helfen und man will das gut machen. Und dann irgendwann wird das so tiefenentspannt. Und das finde ich toll. Das macht einfach richtig Spaß, weil man weiß, wie man den anderen handeln muss, was man dem geben muss, was man dem auch nicht sagen darf. Und das ist ja, ist einfach einfach.
Bei welcher Weltmeisterschaft war das?
Wir haben mehrere miteinander, also wir haben mehrere zusammengespielt. Wir haben das in Luxemburg gemacht, wir haben das danach nochmal gemacht. Und die waren irgendwie alle schön. Also wir haben ja, auf der Schere gibt es ja nicht nur einen Paarkampf, sondern wir haben ja hinterher noch eine andere Disziplin eingeführt, so ein Team-Doppel. Haben wir auch schon miteinander gespielt, wobei ich das schwieriger finde. Ich weiß nicht, ob du dich da in der, also ob du den Unterschied kennst.
Ich kenne den Unterschied natürlich, aber du darfst es
Schön.
den nicht kundigen Hörerinnen und Hörern gerade nochmal
Darf ich
gerettet, den
erklären?
nicht kundigen Hörerinnen und Hörern gerne erklären. Das wäre dann auch beim nächsten Thema so, aber ich starte gerne mal
Ja.
rein. Erklär es mal bitte, weil es gibt ja
Okay.
doch ein paar Klassik-Keglerinnen und Kegler, die
Wo es das
da
einfach
jetzt nicht
nicht
so
gibt. Ja.
bewandert sind. Danke
Ja.
dir.
Also
Ist wie in der
Paarkampf ganz
Schule,
klar.
muss was erklären vor einer Tafel.
So, Moment, wo ist mein? Wo ist mein Stift? Ich möchte was an die Tafel schreiben. Also Paarkampf ganz klassisch. Zwei spielen zusammen, wechseln sich ab. Man spielt halt immer auf einer Bahn, abwechselt hintereinander. So, das haben wir auch gemacht. Und das finde ich auch mit Tanja total entspannt und einfach. Und dann gibt es neuerdings noch das Team Doppel auf der Schere. Da spielt jeder auf seiner Bahn, aber nur einen halben Durchgang. Also zwei Bahnen, bei uns normalerweise ja vier und dann jeder nur zwei Bahnen und die Ergebnisse werden zusammengezählt, direkt als Duell gegen ein anderes Paar, was auf den anderen beiden Bahnen ist. Und das kann ich mit Tanja zum Beispiel nicht gut, weil ich dann bei ihr gucke, ihr aber nicht helfen kann. Also sie spielt auf der Eins, ich spiele auf der Drei, ich gucke, was sie auf der Eins die ganze Zeit macht und konzentriere mich nicht auf meine Bahn, kann ihr da drüben nicht helfen und deswegen ist das für uns herausfordernd, das geht auch, aber das ist sehr herausfordernd. Aber so ein klassischer Paarkampf, wo sie neben mir steht, ich ihr was sagen kann, sie mir was sagen kann, das ist entspannt.
Wenn wir wieder beim Thema von vorhin, dass du da durchaus auch hilfst und Feedback gibst beziehungsweise Verbesserungsvorschläge machst. Jetzt darfst du nochmal erklären, weil du von dem Modus kurz gesprochen hast, wie bei euch Einzelmeisterschaften, deutsche Meisterschaften gespielt werden. Auch da gibt es ja durchaus Hörerinnen und Hörer, die diesen Modus vielleicht nicht so kennen. Also bitte gerne mal kurz erklären, wie dein Weg zur deutschen Meisterin war.
Ja, okay. Also wir starten normalerweise mittlerweile auf Regionsebene, Bezirksebene, dann haben wir fast gar nicht mehr, weil es nicht mehr genug Frauen sind. Und dann haben wir in der Regel einen Vorlauf, 120 Wurf, einen Endlauf. Seltener auf Landesmeisterschaften gibt es auch nochmal einen Zwischenlauf. Das heißt, aus dem Vorlauf gehen 8 in den Zwischenlauf und von den 8 gehen 4 dann nochmal in den Endlauf und spielen quasi den Meister aus. Genau, und dann gehen die Landesmeister zur deutschen Meisterschaft und mittlerweile gibt es auf den deutschen Meisterschaften aber nicht mehr so eine klassische Rangliste. Also 20 Frauen spielen, die besten 8, die die besten 8 Einzelergebnisse geholt haben, kommen in den Zwischenlauf, sondern wir spielen mittlerweile blockweise. Direkte Duelle gegeneinander, das ist für euch ja eher bekannter als bei uns, das ist bei uns die Neuerung schlechthin, dass aus jedem Block, aus jedem Viererblock der Blockbeste automatisch weitergeht und der zweite oder der dritte gehen über so eine Lucky Loser Regel dann weiter.
Und das ist tatsächlich nicht so neu bei uns. Also das gibt es bei uns nicht bei den Einzelmeisterschaften, darauf wollte ich hinaus.
Spielt ihr das nicht?
Finale dann? Nee, so spielen wir es nicht. Also jede Meisterschaft.
Aber ihr spielt eure Bundesliga,
also eure normalen. Nicht unterbrechen.
Na, das ist ja spannend. Aber eure normalen Punktespiele spielt ihr doch in so einem direkten Duell gegeneinander, aber, oder?
Genau, wir spielen
6
gegen 6 im direkten Duell. Ja. Aber die Meisterschaften sind klassisch in der Regel bis zu den Landesmeisterschaften ist es oft Vor- und Endlauf. Auf den Landesmeisterschaften gibt es dann eine Qualifikation, die dann mit Duellen im Viertel-Achtelfinale, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, dann gibt es direkte Duelle. Und bis 2016 wurde das Finale auch noch Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau ausgespielt. Mhm. Und seitdem ist das Finale aber auch ein Viererduell, also dieses Blockprinzip, das ihr habt. Aber ist, wie gesagt, erst mit dem Halbfinale so gesehen, also mit 4 Spielerinnen und Spielern. Und da bist du an die körperliche Grenze vielleicht auch darüber hinausgegangen und hast am Ende dann Gold mit nach Hause genommen.
Ja.
Erinnerst du dich noch an den Moment, als es klar war, du stehst ganz oben?
Das ist unglaublich. Also ich war ganz lange ganz tief im Tunnel, was ich ja häufig bin, wenn es wirklich gut läuft. Und dann guckt man irgendwann so nach links und rechts, stellt fest, okay, das reicht. Das kann reichen. Moment, schnell durchgerechnet. Das kann man ja als Mathematiker. Das reicht wirklich. Das gibt's gar nicht. Also das war schon so ein... Und es war einfach auch ein grundanstrengendes Wochenende. Wir hatten die deutschen Meisterschaften in Trier. Und ich habe da gar nicht übernachtet. Ich bin jeden Tag noch nach Hause gefahren, beziehungsweise die halbe Strecke bis nach Koblenz. Bin da hingefahren, bin abends wieder zurück, morgens wieder hin, mit dem Gedanken, oh, scheidest vermutlich sowieso wieder im Zwischenlauf aus. Weiter kommst du nicht, das hast du die letzten Jahre ja schon erlebt. Und dann schafft man es doch in den Endlauf. Und das ist schon so, oh, cool, aber jetzt machst du es richtig. Jetzt willst du es wirklich richtig machen. Und als es dann geklappt hat, ist ja... schon sehr unglaublich gewesen.
Dann ist etwas Besonderes passiert. Mhm. Wo ist die Medaille jetzt?
Hängt am Kühlschrank.
Hängt am
Kühlschrank. Ausgewählte Medaillen hängen bei mir am Kühlschrank, ja.
Und das Spiel mit Robert heißt er, glaube ich. Mhm. Was ist das Besondere für dich an diesem Spiel gewesen?
Das war das erste Mal, dass ich auf einer Weltmeisterschaft Mixed gespielt habe. Also nein, das ist nicht wahr. Ich habe schon mal Mixed gespielt, aber wir sind nie so besonders weit gekommen. Und dann war das auch mit so Auswechslung früher. Und ja, also das erste Mal so richtig, richtig gut, auch weit Mixed. Und der Robert spielt mit meinem Mann zusammen in einer Mannschaft. Das heißt, wir kennen uns ganz gut. Und das war auch so ein Spiel. Auf Augenhöhe klingt fies, weil das ist es nicht. Aber das war auch ähnlich wie mit Tanja, einfach das passte. Das war leicht, das war ganz einfach zu machen. Und es war auch knapp im Finale. Wir haben gegen ein sehr, sehr gutes, ein richtig Spitzenteam aus Deutschland gespielt, wo wir eigentlich gedacht haben, boah, also die beiden, auf dem Papier sind die besser als wir. Das ist einfach so, das muss man anerkennen. Und dass wir die geschlagen haben und auch die internationale Konkurrenz, zumal es da vorher so ein bisschen Ärger mit einer anderen Nation gab und Robert da auch involviert war, war das wirklich so für Robert eine große Genugtuung, diesen Titel zu gewinnen. Und den Titel hatte ich halt auch noch nicht. Von daher, das war auch richtig, richtig cool. Und den würde ich gerne dieses Jahr auch verteidigen. Also wenn der Nationaltrainer, den es momentan nicht gibt, mich lässt, den würde ich gerne dieses Jahr verteidigen.
Vielleicht hört es ja jetzt auch jemand.
Irgendjemand, der entscheidet.
Das waren jetzt alles drei Drucksituationen, jede auf eine andere Art und Weise und bis auf Mannschaft war jede Variante dabei, Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Ja. Ist es für dich ein Unterschied, ob du jetzt auf einer WM spielst, eine Deutsche Meisterschaft oder ein Bundesligaspiel, oder ist es für dich vom Gefühl ja eh immer gleich?
Der Anspruch ist schon immer der gleiche. Das ganze Gefühl ist natürlich bei einer Weltmeisterschaft, wo man irgendwie 5 Tage, eine Woche, teilweise mit Vorbereitungslehrgang auch mehr Zeit miteinander verbringt, schon nochmal was anderes. Das hat dann mehr so Klassenfahrtsfeeling, weil man so eine ganze Gruppe ist, die sich sonst nicht so intensiv begleitet. Und das ist schon nochmal anders als so ein Bundesligaspiel, was einfach jede Woche, jede zweite Woche ist. Das macht aber weder das eine noch das andere besser oder wichtiger. Also vom Gefühl her ist es natürlich was anderes, so eine Weltmeisterschaft. Aber ich würde auf keinen Fall meine Bundesliga-Mädels missen wollen.
Und wenn du im Tunnel bist, ist es egal, auf welcher Kegelbahn du stehst.
Ja, das ist wirklich so. Wenn es wirklich gut läuft, kann ich dir hinterher nicht sagen, was links und rechts von mir passiert ist. Keine Ahnung.
Annika kann das. Wettkampf ohne Titel oder irgendein Ergebnis, wo jetzt am Ende nicht deine Goldmedaille steht oder hängt am Kühlschrank, die aber für dich trotzdem emotional war oder in der Liste ganz oben stehen würde oder weit oben steht?
Diese ganzen Einzelmeisterschaften, die ich halt nicht bis zum Ende durchgespielt habe, das ist natürlich emotional, macht das schon was mit dir, aber ich finde, man lernt halt auch so ganz viel daraus. Also auch aus Niederlagen nimmt man ja irgendwie was mit und sei es nur die Erkenntnis, boah, das hat nicht gereicht oder da hätte ich mehr machen müssen oder fürs nächste Mal musst du dir, weiß ich nicht, muss morgens anders frühstücken. Aber irgendwie ist ja immer irgendwie ein Prozess da und das finde ich so wichtig, wenn man immer nur alles gewinnt und wenn man immer nur alles mitnehmen kann, ohne irgendwie was dafür zu tun, wäre es ja auch langweilig und schade. Aber es ist jetzt nicht die eine Niederlage, wo ich sage, boah, an der habe ich total viel gelernt. Nee.
Gibt es eine Situation, in der du viel gelernt hast?
Nee. Bitte?
Gibt es eine Situation, in der du viel gelernt hast, auch für deine weitere Karriere? Das machst du nicht mehr oder das machst du definitiv als Routine, als
Ich habe mir irgendwann angewöhnt, für deutsche Meisterschaften nicht mehr trainieren zu fahren, weil ich das finde ich, also es gibt ganz, nicht weil ich Training nicht mag, sondern weil ich immer das Gefühl habe, also ganz viele machen das ja, die fahren zu einem Austragungsort und trainieren da irgendwie einmal, manchmal auch zweimal, je nachdem, wie weit das weg ist und man das machen kann. Und ich habe dann mir so ein Zettelchen geschrieben, auf meinem Zettel steht, du musst die Bahn so spielen, du musst die Bahn so spielen, du musst das beachten und du gehst hinterher in so eine Meisterschaft rein, guckst auf diesen Zettel und machst das und es passt nicht. Und dann denkst du hinterher so, warum geht das denn? Ich habe das doch genau so trainiert und ich wollte. Und das habe ich ganz früh irgendwie abgelegt, zu sagen, entweder fahre ich da ganz oft hin, dass ich diesen Zettel nicht brauche und ein Feeling für die Bahn habe, oder ich lasse mich überraschen. Aber mit einem Plan dahin gehen, der nicht funktioniert, das finde ich ganz furchtbar.
Ich möchte an der Stelle noch mal ganz kurz klarstellen an vor allem auch Sportlerinnen und Sportler, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen, Training ist wichtig.
Training ist total wichtig. Das sollte auch nicht heißen, dass ich, also Ich habe schon viel trainiert. Also ich habe auch,
ja,
es gab auch Jahre, in denen ich sehr, sehr viel getrainiert habe. Jetzt nicht.
Und dass man am Ende, oder nicht am Ende, um Gottes Willen, aber dass man ab einem gewissen Punkt dann ein Gefühl hat. Das würde mich mal interessieren. Wie gehst du, also hast du einen Plan, da auf der Heimbahn vermutlich, aber hast du einen Plan, wie du an der Bahn rangehst, wie du eben das Gefühl auch hinbekommst, dass es dann halt gut läuft, oder gehst du hin und schmeißt quasi die Kugel und das funktioniert einfach?
Das ist so eine Mischung aus beidem. Also vielleicht nur kurz ausgeholt, wir dürfen uns mittlerweile in der Bundesliga 30 Minuten einspielen auf einer fremden, auf einer Auswärtsbahn. Das ist für uns auch ganz neu, das gab es auch ganz lange bisher nicht. Und ganz viele nutzen das. Ich bin da an dem Punkt, wo ich bei den deutschen Meisterschaften auch bin, diese 30 Minuten bringen mir gar nichts, weil ich habe hinterher einen Plan für die Bahn, der nicht funktioniert. Deswegen spiele ich mich da auch quasi nie ein. Aber ich habe das große Glück, dass ich in der Mannschaft Leute habe, die sowas gut fühlen, lesen können, die mir dann hinterher sagen können, die Bahn läuft ungefähr so. Und dann gehe ich drauf und versuche und gucke, ob das passt. Und wenn es nicht passt, hoffe ich drauf, dass ich in meinen 15 Wurf schnell genug anpassen kann.
30 Minuten
aber es gibt einspielen. 30 Minuten für die ganze Mannschaft, genau. Man wollte den Heimvorteil ein bisschen abmildern, den es bei uns schon extrem gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auf schere Bahn ist das. Also da gibt es Unterschiede.
Gibt's schon. Ja, klar. Ja. Ja, klingt logisch. Klassikbereich gibt es durchaus auch Heimvorteil, aber ich glaube, die Bahnart ist dann doch etwas
neutraler.
Neutraler, genau.
Ja.
Wir waren beim Thema Emotionen. Ist die aktuelle Saison 25/26 für dich eine der emotionaleren?
Zum Ende hin auf jeden Fall, ja. Also das auf jeden Fall, ja, klar. Ich meine, wir sind ja gerade dabei, dass wir unsere Meisterrunde nicht spielen, dass wir freiwillig verzichten und sagen, wir wollen ein Zeichen setzen, weil wir den Umgang mit uns Sportlerinnen nicht in Ordnung finden. Das ist natürlich extrem emotional.
Hol gerne ein bisschen aus und erklär uns, was los ist, warum ihr euch wie entschieden habt.
Genau. Also wir spielen bei uns in der Bundesliga schon seit Jahren eine Meister- und eine Abstiegsrunde. Das heißt, die besten vier Mannschaften spielen nach Ende der Saison an vier Terminen bei jeder Mannschaft einmal zu Hause nochmal den deutschen Meister aus und auch den Absteiger. Bei den Männern, das ist eine Zehnerliga, da gibt es zwei Mannschaften, die nicht spielen und die besten vier spielen den Meister, die letzten vier spielen die Abstieg. So, und die Frauen sind da schon seit Jahren sehr zwiegespalten und eigentlich hatte sich die Tendenz eher immer weiter dahin entwickelt zu sagen, dass die Frauen sagen, wir wollen nicht. Wir wollen nicht noch zusätzlich diese vier Termine, die sehr langwierig sind. Also vier Mannschaften auf einer Bahnanlage bedeutet, du spielst 6 Stunden. Jede Frau, also jede Mannschaft einen Block. 6 Stunden plus Anfahrt, plus teilweise haben wir dann noch Übernachtung. Das, es wurde immer umfänglicher und es sind immer weniger Frauen. Wir spielen ja mittlerweile schon nur noch eine Bundesliga mit 4 bis 8 Achtermannschaften. Also man kann mit 4 Frauen spielen, man kann mit 5, 6, 7, 8 Mannschaften spielen. Genau, und dann hatten die Frauen, gab es letztes Jahr, vorletztes Jahr auch schon, letztes Jahr gab es eine Umfrage, eine Abfrage unter den Bundesligisten. Wie sieht das aus? Wollt ihr diese Meister- und Abstiegsrunde noch? Und es haben sich 6 Mannschaften sehr deutlich dagegen ausgesprochen, haben gesagt, wir wollen das nicht. Eine Mannschaft war ganz klar dafür, hat gesagt, wir finden das super. Und eine Mannschaft war so ungefähr Hälfte, Hälfte. Und dann gab es halt eine Sportausschusssitzung, in der es um genau diese Meisterrunde ging. Es gab einen Antrag und eigentlich waren sich sehr viele sicher, dass dieser Antrag angenommen wird, dass man sagt, wir schaffen das ab, die Frauen wollen das nicht. Und das ist aber nicht passiert, sondern der Antrag ist abgelehnt worden, das sollte weiter beibehalten werden. Da gab es einen durchaus großen Aufschrei. Mir ist bis heute auch nicht so ganz klar, warum. Da stimmen Menschen ab in ihren Positionen, die mit den Frauen gar nicht so ganz viel zu tun haben. Da gab es nochmal eine außerordentliche Sportausschusssitzung. Unsere aktiven Vertreter, also die Bundesliga-Vertreter, haben den Antrag nochmal gestellt. Und es gab nochmal eine Abstimmung. Es gab eine sehr hitzige Diskussion wohl. Genaueres wissen wir nicht, weil wir nicht dabei waren und aus dem Protokoll das nicht hervorgeht. Und dann ist der Antrag nochmal nicht angenommen worden. Etwas knapper, aber immer noch nicht. Und das irgendwie so 3 Tage, bevor Meldeschluss für die Saison war. Und das fanden direkt ganz viele ganz furchtbar. In dieser zweiten Sitzung hat man sich dann aber dazu entschlossen, die Abstiegsrunde abzuschaffen. Die gibt es nicht mehr. Die Meisterrunde wird aber weitergespielt. Begründung unbekannt, hat man gemacht. So, und wir haben dann im Laufe der Saison, also wir haben erstmal gemeldet, weil wir halt nur noch irgendwie 3, 4, 5 Tage hatten zu melden. Und im Laufe der Saison war aber so klar, so, wir fühlen uns einfach nicht wahrgenommen. Wir fühlen uns als Frauen, die es betrifft, die das Ganze irgendwie leisten müssen, überhaupt nicht gehört. Und wir verstehen einfach absolut nicht, warum das passiert ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so wollen wir das nicht. So wollen wir es. Persönlich waren wir auch gegen diese Meisterrunde, aber es waren vor allem 80% der Frauen dagegen oder 77% oder irgendwie sowas. Wie kann das sein, dass jemand über unseren Kopf hin das bestimmt? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr nicht anzutreten. Dann nur noch mit 3 Mannschaften und wir sind nicht dabei und tragen dann entsprechend die Konsequenzen.
Die finanziell ja durchaus schmerzhaft sind.
Ja, 4-stellig. Also wir zahlen pro Spieltag, den wir nicht antreten, 250 Euro. Zumindest ist das, was uns in Aussicht gestellt wird, was die Ordnung hergeben. Das heißt, wir zahlen einen Tausender dafür, dass wir sagen, wir machen das nicht. Ja. Plus Bearbeitungsgebühr.
Wir sind ja auch in Deutschland.
Korrekt. Wir haben die Reaktion bekommen, ja, wir finden das schade, dass ihr nicht teilnehmt. Ihr richtet den Spieltag aber schon aus, oder? Wo wir gesagt haben, nein, wir richten auch den Spieltag bei uns nicht aus. Uns geht es ja gerade darum, dass wir diese Tage nicht haben wollen, dass wir das, ne? Wir sind natürlich in Gesprächen auch mit unseren Bundesliga-Vertretern, dass es diesen Antrag nochmal gibt. Ich weiß halt absolut gar nicht, wie die Stimmungslage da so gerade ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er wieder abgelehnt wird und dann muss man halt gucken, was man daraus macht.
Ihr habt auf eurer Facebook-Seite davon berichtet und den Entschluss mitgeteilt und das Ganze auch sehr transparent geschrieben, dass ihr auch bewusst den Zeitpunkt gewählt habt und nicht jetzt der Verdacht entstehen kann, dass ihr das aufgrund der sportlichen Lage als Tabellenzweiter aus Frust mehr oder weniger tut. Es wurde auch leidenschaftlich diskutiert, Pro und Contra wurde aufgelistet. Ja. Es gab auch Kritik, das ist ja normal an so einer Entscheidung. Kannst du die nachvollziehen, dass es da Kritik gibt?
Kritik an der Entscheidung? Also an unseren Konsequenzen? Die Kritik verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Uns wurde vorgeworfen, wir hätten die Saison ja gar nicht spielen können. Ich mir denke, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Also wir wollen ja nicht spielen, sondern ganz viele Frauen wollen nur diese Meisterrunde nicht spielen. Was ist das für eine Form von Kritik, wenn wir sagen, wir hören halt ganz auf? Und ich fand es halt so erstaunlich, dass alle Pro-Argumente, fast alle Pro-Argumente kommen von Männern, die sagen, aber das und so und so und so und so. Und die ganz viel Unterstützung erfahren wir halt von den Frauen, die es betrifft. Und die sagen, boah, wir sind froh, wenn wir nach 14 Spieltagen nicht nochmal 3 Wochenenden hinten dranhängen müssen, die Geld kosten, die Zeit kosten. Wir haben halt, ne, du weißt, wie das ist. Die so eine Familie nicht am Laufen erhalten, aber die so ganz viel außen drumherum irgendwie noch machen, das sind nun mal meist die Frauen und die sind froh, wenn sie nicht noch ein 15., 16., 17. Wochenende hinten dranhängen müssen. Und da kam halt sehr viel positiver Zuspruch auch aus unteren Ligen, aber eben auch aus der Bundesliga oder von ehemaligen Bundesligisten. Und diese ganzen Kontra-Argumente, es wäre spannend, es würde die Saison sonst verfälschen. Ich habe mir das angeguckt, also in den letzten, weiß ich nicht, 12 Jahren ist es so spannend, dass bei den Frauen genau 2-mal sich der Meister geändert hat. Und die anderen Jahre ist immer der als erster reingegangen ist, auch deutscher Meister geworden. Völlig zu Recht, wie ich finde. Wenn jemand nach 14 Spieltagen oben steht, so wie dieses Jahr die Obertaler, dann dürfen die sich deutscher Meister nennen. Und dann ist das auch fein so. Und dann muss das nicht nochmal an 3 Wochenenden bestätigt werden. Oder im schlimmsten Fall ist irgendwie einer an diesen 3 Wochenenden krank und auf einmal wird irgendwer Meister, der die ganze Saison über so mitgespielt hat. Also von daher, ich kann die Argumente nicht nachvollziehen, nein.
Das Beispiel Abstieg ist ja genauso, wenn es da dann eine Mannschaft in der Punkterunde nicht geschafft hat, über den Strich zu kommen und dann in der Abstiegsrunde.
Ja, und auch dieser Vergleich, dass man manchmal sagt, so, beim Eishockey machen die das doch auch. Oder es gibt ganz viele andere Sportarten, wo auch noch so Playoffs gespielt werden. Es gibt auch die, wo es nicht so ist.
Klassik-Kegeln halt, beispielsweise.
Ja, oder in der Fußball-Bundesliga kommt auch keiner auf die Idee, nach 34 Spieltagen zu sagen, oh, die besten 8 müssen aber irgendwie in einem Turniersystem nochmal gegeneinander spielen. Ich glaube, es gibt Argumente für beides. Also auch dieses Meisterrundensystem hat durchaus Pro-Argumente. Aber wir sind halt nur noch, also das ist unser Hobby, hier verdient keiner sein Geld damit. Und im Gegenteil, man buttert sehr, sehr viel Geld noch rein, sehr viel Zeit rein und ja.
Und Ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja auch, und das kann man ja nachvollziehen, wenn sich die Mehrheit dagegen ausspricht und zwei, vielleicht sogar drei Anträge gestellt werden und es trotzdem ablehnen. Also, schade, dass wir uns im Kegelsport, egal welche Sparte, auch mit solchen Themen beschäftigen müssen, aber das ist dann leider Sportpolitik. Und ich drücke die Daumen, dass es positiv ausgeht und entsprechend auch weitergeht und nicht jetzt hier an dem Punkt stehen bleibt, dass eher nur schlechte Stimmung verbreitet. Wie wird das für dich, für euch weitergehen jetzt?
Also wir wollen für die neue Saison ganz klar wieder melden. Wir spielen die Meisterschaft. Wir wollen das auch alles gerne machen. Wir haben jetzt halt 3 Wochen lang mal keine Spiele, was auch ungewohnt ist. Aber wir nehmen das mit. Wir werden das natürlich verfolgen, was da in der Meisterrunde jetzt noch passiert. Und hoffen einfach so ein bisschen aufs nächste Jahr und müssen dann mal gucken, was da passiert. Wobei wir, fairerweise muss man ja sagen, dass bei uns im Kegeln die Frauen auch einfach sehr wenig geworden sind und dass es ja auch schon diskutiert wird, die Bundesliga für Frauen und Männer zu öffnen, weil wir einfach nicht mehr so viele haben. Also mal gucken, wo es hingeht. Das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen und für uns wäre es auch total okay, wenn auf einmal 80% sagen, wir wollen diese Meisterrunde noch spielen, dann kann ich da total gut mit leben. Dann bin ich persönlich anderer Meinung, aber darum geht es ja nicht, sondern wir hätten uns halt irgendwie gerne wahrgenommen und repräsentiert gefühlt.
Also vielleicht hört es ja auch jemand und ich glaube, es ist nie zu spät, solche Dinge dann auch zu lösen, zu klären und gemeinsam, das ist, glaube ich, das Wichtigste gerade bei uns, egal. Nicht nur im Kegeln, aber auch im Kegeln, glaube ich, mehr gemeinsam statt gegeneinander. Mhm. Ich vermute, das belastet euch als Mannschaft auch sehr.
Tatsächlich momentan nicht. Ich fand die Phase, bevor wir uns final dafür entschieden haben, das zu machen, weil auch in der Mannschaft gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, vielleicht sollen wir es doch lieber spielen. Aber als wir uns dann als Mannschaft wirklich entschlossen hatten, das war kurz vor Weihnachten, zu sagen so, nein, wir machen das nicht. So, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen. Seitdem finde ich es viel, viel einfacher und viel leichter.
Ihr seid Titelträgerinnen gewesen, werdet den Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können.
Richtig.
Erinnerst du dich noch an die erste Meisterschaft im RSV-Trikot?
Ja, klar. Also wir haben ja auch ein paar Jahre Meisterrunde gespielt und waren immer mal Zweiter. Ein Jahr haben wir auch die reguläre Saison, da waren wir Erste und sind dann in der Meisterrunde Zweite geworden. Eine der 2 Male, wo sich das noch geändert hat. Und damals völlig selbst verschuldet. Also das war okay, wir haben das einfach nicht gut gespielt. Das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man es dann das erste Mal schafft. Also wenn man es wirklich hinkriegt, deutscher Meister zu werden. Und dann auch in den Corona-Jahren haben wir das, also im Corona-Jahr, als wir keine Meisterrunde mehr gespielt haben, im zweiten Corona-Jahr, als wir dann wieder spielen durften, war das ja auch, es ist natürlich was Besonderes, wenn man da sich zu viert freut und diesen Titel dann entsprechend auch feiern kann. Ja.
Feiern. Wie schauen Feiern bei euch dann aus?
Das Rathaus überhaupt einen Balkon geregelt? Ich weiß es gar nicht. Wir durften uns ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Also der damalige Bürgermeister war sehr sportaffin und kannte uns auch von diversen Ehrungen und so. Also das war schon nett. Die Meisterfeier hat direkt bei uns im RSV stattgefunden. Wir haben da eine große Gymnastikhalle, wo wir übernachten durften und es wurde gut gefeiert.
Wurde gut gefeiert.
Ja.
Vielleicht dürft ihr auch im März wieder feiern und den Titel von 25 aus Brasilien
verteidigen.
Auch das war ein deutsches Duell, glaube ich.
Genau, auch gegen die Obertaler, die wir jetzt da waren. Mhm.
Wie hast du Brasilien letztes Jahr erlebt?
Das ist unbeschreiblich. Also allein dieses Gefühl, wir fliegen einmal um die halbe Welt, um zu kegeln und dann zu sehen, wie das da abläuft, wie da Sport gesehen wird, wie da Kegeln gesehen wird, wie da einfach auch das Ganze gemacht wird. Also diese Anlage, auf der wir da gewesen sind, das ist eine der größten Anlagen in Sao Paulo. Das ist ein riesiges Areal. Die haben auf ihrem Sportgelände eine eigene Kita. Die haben diverse Tennisplätze, Schwimmplätze. Da gibt es Basketball, Volleyball. Da gibt es, ich glaube, 6 verschiedene Restaurants. Es gibt eine kleine Bahn, die über das Gelände fährt. Und man kann sich da mit so einem Golfkartbahn ähnlich durch das Gelände schippern lassen, weil es einfach so riesig ist. Das war schon einfach unglaublich beeindruckend. Und die Mentalität ist da nochmal deutlich aggressiver, was den Sport angeht. Also die sind laut und die buhen und die feuern den eigenen Mann an und die pfeifen auch die anderen aus. Und hinterher haben sich irgendwie alle wieder lieb und es ist ein großes Miteinander gewesen. Das ist schon, ja, ich glaube, was man so nicht nochmal erlebt.
Du hast es erlebt, aber ich vermute, trotzdem warst du auch trotz Buhrufen und mehr Emotionen im Tunnel.
Ja, da hat es nur so halb geklappt, aber ja. Da versucht man dann schon natürlich alles mitzunehmen. Es ist ja so eine ganz kurze Distanz, die man dann nur kegelt. Man spielt ja nur ein Einzel, zwei Team Doppel und eine Mannschaft. Das geht relativ fix. Und die Brasilianer waren uns gegenüber auch, das war alles fair, aber wenn man deren Wettkämpfe untereinander sieht, das ist schon hitziger und aggressiver als bei uns. Aber nicht unangenehm. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist jetzt nicht so, dass die sich da hinten gegenseitig verprügeln, sondern das ist halt einfach nur sehr supportive der eigenen Mannschaft gegenüber.
Das ist mein Eindruck, dass andere Nationen uns Deutschen dann an vielen Stellen ein bisschen was voraus haben. Auch im Klassik-Kegeln.
Ja.
So mein Eindruck, dass wir eher reagieren statt agieren, was ja jetzt auch nicht mehr falsch ist. Aber ich glaube, dass man da schon ein bisschen mehr machen könnte. Und
ja, während wir mehr so sind die so, ja.
Yeah. Ja, genau.
Ja. Das stimmt.
Ein deutsches Thema. Ich glaube, viele Klassik-Kegler beneiden euch um die Optionen in Brasilien und jetzt auch in Belgien zu spielen. Aber das ist natürlich auch immer ein Riesenaufwand. Nicht viele Keglerinnen und Kegler fliegen zu einem Spiel oder zu einem Turnier. Wie habt ihr das letztes Jahr gestemmt?
Mit ganz viel Hilfe von außen. Also wir müssen das ja alles selber bezahlen, logischerweise. Der Verein hat ein bisschen was dazu getan, aber wir haben verschiedene Sponsoren, die wir vorher nicht hatten, angeschrieben und gesagt, hier Remscheider Firmen, wollt ihr uns nicht unterstützen? Ein Ausstatter angeschrieben und gesagt, hier können wir was von euch bekommen. Und wir haben damals, genau wie jetzt für Belgien, einen Spendenaufruf über PayPal und wir haben von ganz vielen Ecken und Enden Unterstützung bekommen, die gesagt haben, hier, wir helfen euch mit 10 Euro, wir helfen euch mit 20 Euro, auch größere Spenden, aber halt auch so ganz viel Kleinkram, die uns irgendwie unterstützen wollten. Und das hat halt, ja, das möglich gemacht, dass wir dahin fliegen können oder konnten und dass das irgendwie für alle auch finanziell leistbar war. Zum Glück, es war so cool.
Du hast bestimmt auch deinen Schülerinnen und Schülern davon erzählt, weil da war ist ja aufgefallen, dass du das ja gesagt, die haben angefangen zu googeln.
Ja, genau. Wenn man so eine Woche oder knapp eine Woche nicht da ist, dann die wussten das und haben das teilweise auch live mitverfolgt. Es war natürlich wegen der Zeitverschiebung ein bisschen schwierig, aber eine meiner Schülerinnen hat tatsächlich, also sie spielt Darts, hatte mir das zwischendurch mal erzählt und habe ich da live, zum Live-Ticker mal zwischendurch was mitverfolgt und sie schrieb mir dann so, ja, Frau Killer, Sie unterstützen mich, ich unterstütze Sie, alles Gute, hauen Sie rein, und das fand ich halt total süß, dass sie mir da nach Brasilien eine Nachricht geschrieben hat.
Sehr schön, für die Geschichte.
Total, ja.
Jetzt in nicht mehr ganz 2 Monaten schon steht Belgien auf dem Reiseplan, nicht mehr Brasilien, es bleibt beim B. Ich vermute auch, es wird kein Flugzeug.
Nein, es wird der 9er Bus aus Remscheid werden, genau.
Der 9er Bus aus Remscheid. Trotzdem sind Kosten da. Du hast die PayPal-Aktion erwähnt. Ich habe sie unten in den Shownotes und in der Videobeschreibung verlinkt. Also unterstützt gerne das Thema Crowdfunding bzw. PayPal. Hat ja in den letzten Monaten, Jahren, also nicht so lang, aber auch im Kegeln Einzug gefunden. Das sehe ich immer wieder, finde ich klasse, dass da auch die Community dann entsprechend auch mit privaten Spenden zur Hilfe eilt. Was erwartet ihr euch vom Turnier in Belgien? Und vor allem, wer ist dieses Mal alles dabei?
Wir sind ganz gespannt, weil wir kennen alle die Anlage noch nicht. Wir waren noch nie in Dampicour. Keiner von uns kennt es. Mussten erstmal googeln, wo das genau liegt, kurz vor der französischen Grenze nämlich.
Genau.
Also wie gesagt, die Männer aus Dampicour waren letztes Jahr mit in Brasilien, von daher hatte man schon mal gehört, aber wo es ist, keine Ahnung. Dieses Jahr ist es ein bisschen kleiner, es darf nur eine Mannschaft pro Nation fahren, also wir vertreten Deutschland und es gibt keine zweite deutsche Mannschaft, außer bei den Herren. Von daher sind wir mal gespannt, was uns da also bahntechnisch erwartet, ob es ein großer Heimvorteil ist, ob die belgischen Frauen antreten und wie das dann aussieht. Wir hoffen natürlich, unseren Titel nochmal verteidigen zu können. um den Pokal wieder mitzunehmen.
Warum darf in diesem Jahr nur eine deutsche Mannschaft teilnehmen?
Das ist nur eine Vier-Bahn-Anlage. Und normalerweise wird der World Cup, wenn er auf 8-Bahn-Anlagen gespielt wird, dürfen 2 teilnehmen, weil das vom Zeitplan her dann passt. Letztes Jahr Brasilien war mehr so ein, wer es hinkriegt, darf hinfahren. Deswegen durften 2 deutsche Mannschaften fahren und es hätten theoretisch auch 2 Mannschaften aus den anderen Nationen fahren dürfen. Und dieses Jahr darf dann nur der deutsche Meister vom letzten Jahr teilnehmen und das sind zum Glück wir noch. Nächstes Jahr fahren dann die Obertaler zu irgendeinem World Cup.
Ja. Nächstes Jahr. Auch schön, dass es jährlich stattfindet. Ist ja auch eher selten. Ja. Das kennt man jetzt eher aus Hallensportarten aktuell zum Beispiel. Also wir nehmen am Abend des Halbfinalsiegs der deutschen Männer auf. Die Veröffentlichung ist ein bisschen später, aber da kennt man das, dass es jährlich Spiel. Etwas ist. Deswegen finde ich das super, dass das jährlich auch stattfindet und natürlich diese, ja, hab's ja schon gesagt, beneiden, glaube ich, viele euch schere Sportlerinnen und Sportler, dass das möglich ist. Klassik-Kegeln ist natürlich auch schwer. Wo gibt es außerhalb von Europa Kegelbahnen? Mal gucken.
Die wandern ja so ein bisschen Richtung Osten, ne? Also wir sind ja hier Zentraleuropa, das ist ja sehr begrenzt für uns. Also und wir haben auch 15 Jahre.
Ja. Wäre cool.
Die Kombination. Das wär richtig cool. Ja, ihr habt natürlich eine viel größere Community. Es sind ja viel, viel mehr Klassikspieler da.
Irgendwann.
Brasilien hat übrigens 15 Jahre gedauert. Also wir waren vor 15 Jahren schon mal in Brasilien. Das hat jetzt wirklich auch so lange gedauert, bis man wieder hingefahren ist.
Argentinien gibt es ja, glaube ich, noch. Ich habe mit Marcel Grote, ich verlinke auch die Episode noch, da auch ausführlicher drüber gesprochen. Argentinien war noch dabei. Und würde dich das auch noch reizen, Argentinien?
Ja, auf jeden Fall. Da waren wir noch nicht. Definitiv. Aber ich glaube, da gibt es aktuell nicht so ganz viele Kegler. Ich hoffe, dass die da noch mal ein bisschen sich bekrabbeln. Aber das wäre natürlich cool, wenn man das noch mal schaffen würde. Dauert aber vermutlich wieder 15 Jahre. Ob ich da noch kegel?
Ich drück die Daumen, dass du das noch erleben darfst.
Ich hoffe.
In einer Spielervorstellung auf Facebook wirst du als Organisatorin bezeichnet. Bist du das noch und hast du deswegen jetzt auch mehr zu tun wegen der Reise nach Belgien?
Ja, mittlerweile lastet das auf vielen Schultern. Also ich bin diejenige, die so für das Organisatorische was melden, Mannschaft, Gastgeber irgendwie Bescheid sagen, zuständig ist. Aber wir haben das mittlerweile zum Glück sehr, sehr breit verteilt. Also wir haben eine, die sich um diesen ganzen Social-Media-Kram kümmert. Wir haben die 2, die Aufstellung machen. Jetzt Belgien hat nochmal wer anders die Übernachtung organisiert, was by the way gar nicht so einfach ist, weil da will niemand hin, da kann man offensichtlich nicht übernachten. Es ist ganz so einfach gewesen, was zu finden da. Bei uns ist das mittlerweile sehr, sehr breit verteilt. Aber ich mache so die Kommunikation mit dem Verband, also mit dem DSKB und solche Geschichten, das mache ich.
Dann war es wahrscheinlich naheliegend, dass du als aktive Sprecherin bestimmt gewählt oder wie auch immer der Prozess war im Scheresport.
Die aktiven Sprecherin im DSKB wird tatsächlich gewählt. Also man darf Vorschläge machen und dann gibt es hoffentlich manchmal einen und der wird gewählt. Weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns ist das immer mehr so, irgendeiner muss halt.
Ich wurde tatsächlich angerufen und gefragt, ob ich es mache. aber bleiben wir bei dir. nimm mal alle kurz mit, die das nicht so mitbekommen haben. Von wann bis wann warst du das? Und was waren dann auch deine Aufgaben? Mit was haben dich Spielerinnen und Spieler kontaktiert?
Also wann das angefangen hat, das müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Das muss so um 2012 rum gewesen sein. Ich war erst stellvertretende Kadersprecherin bei uns, weil die eigentliche Kadersprecherin aufgehört hat und dann wollte irgendwie niemand und dann hatte man mich gefragt. Und als dann der Kadersprecher aufgehört hat, bin ich quasi einen nach oben gerutscht, ohne dass man irgendwas machen musste. Und irgendwie bin ich dann auch DKB-aktiven Sprecherin geworden, per Akklamation, so Maike, du machst das doch. Und dann hat man schon interessante Einblicke auch so in den DOSB-Bereich gewonnen, hat an diesen Athletenvollversammlungen teilgenommen und hat da auch sehr interessante, durchaus berühmte Sportler mal getroffen, die dann von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro erzählten und hat so ein bisschen gesehen, wie professioneller Sport aufgebaut ist, aber auch mit was für Hürden, die natürlich zu kämpfen haben. Und man saß halt irgendwie so als Vertreter des Kegeln daneben und dachte, das trifft auf mich nicht zu. Nee, das trifft auf mich auch nicht zu. Bundeswehrförderung? Nee, das ist für uns auch uninteressant. Aber also ganz viel davon war für uns wirklich völlig unerheblich, aber es war mal spannend zu sehen. Und was jetzt so aus dem Kaderumfeld kam, das war, ist bei uns im Scheresport gar nicht so ganz viel gewesen. Also es waren immer mal so Kleinigkeiten. Man spricht halt viel mit dem Nationaltrainer über die Kader, über den Kader fürs nächste Jahr. Der macht Vorschläge und man selbst sagt, jo, sehe ich auch so, oder hast du mal dir den auch angeguckt oder was ist mit dem? Aber so richtig viel gab es da bei uns eigentlich nie zu tun, weil das schon in vielen Teilen harmonisch ist. Und da, wo es das nicht war, haben die Leute das dann häufig sehr eher untereinander geklärt. Also das richtig aufwendig war das für mich nicht, sondern es war eher so eine interessante Möglichkeit, mal beim DOSB so ein bisschen reinzuschnuppern.
Wen hast du denn Prominentes so getroffen? Wen könnte man kennen?
Britta Heinemann, die war da. Die fand ich sehr beeindruckend. Die ist ja dann hinterher auch in die Athletenvertretung beim IOC gewählt worden. Max Hartung war da. Der hat ja auch eine ganze Zeit lang den Vorsitz gemacht. Und ach, es waren immer mal, also auch aus dem Parasport waren immer ganz interessante Leute da, die dann auch noch mal so eine andere Sichtweise mitgebracht haben. So, wie sieht das denn bei denen aus? Und auch die Sportarten, die zwar nicht olympisch sind, aber in Richtung World Games gehen, wo sind denn da bei denen die Probleme? Also es war vielfältig.
Ich war tatsächlich mal dein Stellvertreter. Ich muss aber ehrlich
Ja.
sagen, dass ich das erst in der Recherche auf diesem Podcast gelesen habe. Es gibt tatsächlich auch noch eine Adressenliste, wo ich als Stellvertreter draufstehe. Seit heute, glaube ich, oder gestern ist tatsächlich auch bekannt, wer es jetzt aktuell ist. Also weiß, dass ich es nicht
Patti
mehr bin,
Schmitz.
aber deswegen, also ich war im DKPC aktiven Sprecher, aber ich bin ehrlich, mich hat nie eine Anfrage oder Ähnliches erreicht. Und ich glaube, das ist halt auch das, was du meintest. Man ist ja trotzdem gut vernetzt und
Ja.
Themen werden oft auch selber angesprochen, was ja auch positiv ist und gut ist. Aber tatsächlich war ich mal dein Stellvertreter.
Du
Ähm,
hättest mich
heißt,
begleiten sollen auf die Versammlung.
du hättest absagen müssen, du hättest absagen müssen. Aber
Habe ich auch mal.
nee,
Aber dann
alles
hättest du bis
gut.
nach Bonn kommen müssen. Das war ganz häufig in Bonn für mich um die Ecke, für dich nicht so weit.
Ja, aber
Ja.
nein. Für solche Erlebnisse macht man das auch mal. Es wurde jetzt gerade verkündet, die Tage, dass Katharina Schmitz von der SK Langenfeld Solingen zur DKB Bundesaktivensprecherin gewählt wurde. Auch hier DKBC-Sprecherin Celine Zenker von Viktoria Bamberg ist ihre
Ist die vertreten,
Stellvertreterin.
genau.
Hat sie dich schon angerufen, Kathi Schmitz, und um Rat gefragt?
Nein, Grüße an Kati. Viel Rat habe ich auch nicht. Also darf ich sie gerne machen. Nein, hat sie nicht, braucht sie aber auch nicht. Die ist auch sehr gut vernetzt bei uns, also zumindest bei uns im DSKB sehr gut vernetzt. Ist da auch so in Richtung Öffentlichkeitsarbeit ganz aktiv und die wird das schon gut machen.
Gibt's Spielerinnen, gegen die du gerne spielst, weil es hochklassige Duelle verspricht, weil es irgendwie so einen gewissen Reiz hat, gegen sie zu spielen?
Ja, das hast du immer mal. Also in der Meisterrunde sind ja ganz viele sehr, sehr starke Spielerinnen dabei. Auch Spieler, wo man weiß, boah, gegen die gewinnst du einmal in 5 Jahren oder die Wahrscheinlichkeiten sind geringer. Und das macht den Reiz aber dann auch aus. Also wenn wir in Obertal spielen, dass man sagt, boah, die Obertaler Spielerin, wenn ich da lange mithalten kann oder vielleicht hinterher sogar davor bleibe, dann ist das richtig gut gelaufen. Oder auch aus den anderen Mannschaften, dadurch, dass unsere Bahn ja schon mal ein bisschen spezieller sind, dass man so sagt, boah, die Heimspielerin, die will ich auf jeden Fall irgendwie überspielen oder da will ich lange mithalten können. Das ist schon spannend und auch wenn du in den normalen Bundesligaspielen irgendwo hinfährst und sagst, boah, Kleve, meine Hassbahn, ich habe es erzählt, ich mag das nicht, aber wenn man dann diejenigen sieht, die da richtig gut spielen und du siehst, es geht, dann ist das schon so ein, boah, das will ich auch, ich versuche das, da will ich mithalten. Und das hast du eigentlich auf jeder Bahn, dass du irgendwie so ein, zwei Spielerinnen hast, wo du sagst, wenn ich die heute halten kann, dann ist gut gelaufen.
Wie läuft die Saison bisher für dich? Wie würdest du sie mit 3 Worten beschreiben?
Worten, da muss ich kurz nachdenken. 3 Worte zu der Saison.
Habe mich jetzt für 3 entschieden, damit es nicht so schwierig wird.
Das ist für mich schon total schwierig.
Dann machen wir 2 draus, wenn es dir leichter fällt.
Sehr gut, danke schön.
Eins wäre zu einfach.
Ich finde, es ist eine sehr emotionale Saison. so emotional, weil, ne, haben wir schon drüber gesprochen. Und es könnte auch eine sehr richtungsweisende Saison für uns werden, also für so insgesamt uns im Frauensport. Sportlich war es nicht so gut, aber das ist okay. Damit muss man leben. Da waren andere besser.
Vielleicht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen kannst du noch erfolgreich mit dazuhängen.
Das wäre schön, dann reden wir nochmal. Schneidest du erfolgreich noch rein.
Genau. wir kommen so langsam zum Schluss. Ich möchte aber auch nochmal hier... Gott, ja. Durchaus, wenn es etwas gibt, was du jungen Keglerinnen, Nachwuchs wird an vielen Ecken und Enden gebraucht, was du jungen Keglerinnen mitgeben kannst, die sich an dir ein Beispiel nehmen können. Was wäre dein Tipp?
Immer dabei bleiben und sich nicht entmutigen lassen, wenn es Phasen gibt, wo es nicht funktioniert, die gibt es immer, und da aber am Ball bleiben, weil es ist ein wunderbarer Sport, es macht so viel Spaß, wir haben, es entstehen ganz großartige Freundschaften, und es ist einfach, ja, ein Sport für jung und alt, und ich hoffe, dass ich den noch ganz, ganz lange machen kann, und das würde ich den jungen Spielern auch raten, so bleibt am Ball, es lohnt sich wirklich.
Und Training. Wie siehst du die Zukunft des Kegelsports?
Ich hoffe, ich irre mich, aber das, was ich gerade bei den Frauen sehe, das macht mir wirklich Angst, dass wir in 5 bis 10 Jahren da nicht mehr viel haben. Ich hoffe, es ändert sich was. Vielleicht passiert ein Wunder und wir kriegen ganz viele neue Jugendliche, ganz viele begeisternde Jugendliche und können diesen wunderbaren Sport noch ganz lange betreiben. Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder noch Damen- und Herren-Weltmeisterschaften miterleben. Jetzt aktiv, aber dass sie das noch schaffen, dass es das dann noch gibt.
Und was möchtest du noch erreichen?
Ein richtiges Ziel. Ich glaube, so erreicht habe ich das, was ich unbedingt erreichen wollte, das habe ich erreicht. Ich hätte gerne noch richtig lange, richtig viel Spaß dabei, würde mit meiner Mannschaft gerne noch ganz lang zusammenspielen und mit denen noch ein paar deutsche Meistertitel einheimsen. Das würde mich richtig freuen, wenn wir da nochmal hinkommen, dass wir so als Mannschaft einfach noch lang zusammenbleiben.
Ich drücke dir die Daumen.
Danke.
Es war ein sehr angenehmes, sehr spontanes Gespräch, nicht? Es war ein sehr, sehr angenehmes und freundliches Gespräch. Hat mir viel Spaß bereitet, das wollte ich sagen.
Ja,
ja, krass. Also, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, richtungsweisend ist die Situation gerade. Ich hoffe, dass am Ende das Ergebnis positiv ist, dass ihr gemeinsam in die unsichere Zukunft geht, weil letzten Endes das, worüber ihr gerade diskutiert, ist nicht das, worüber man diskutieren sollte, sondern es sollte um Nachwuchs, um Wachstum gehen und nicht um warum werden Entscheidungen nicht getroffen, obwohl sie demokratisch so vorgelebt wurden. Ganz viel Kraft, ganz viel
Danke.
Durchhaltevermögen und auch nochmal der Appell an alle, die zuhören. Gemeinsam funktioniert es
ganz genau.
Nicht so, wie es ist. Es mag Gründe geben. Kommunikation ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Das muss ich auch nochmal sagen. Und jetzt spreche ich nur mit dir. Natürlich muss man die Gegenseite auch mal hören. Aber ich glaube, Kommunikation erleichtert vieles oder würde zumindest Transparenz reinbringen, die meiner Meinung nach oder mein Eindruck ist, gerade einfach auch fehlt und zu Unmut führt.
Ja. Also wir wollen ja gar nicht per se dagegen sein. Das ist jetzt nicht, wir stehen da nicht und sagen, aus Prinzip sind wir dagegen, sondern wir fänden es ja toll, wenn wir eine Lösung für alle fänden, sodass man hinterher irgendwie da rausgeht und sagt, ja, damit können wir wirklich leben und das ist gut für den Kegelsport.
Schöne Schlussworte. Ich habe jetzt etwas mehr gesagt, als ich sagen wollte. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Wünsche dir viel Erfolg in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen in Belgien.
Ja, danke.
Wie gesagt, unten verlinkt, unterstützt, dass das funktioniert. Und würde mich freuen, wenn wir uns bald persönlich sehen.
Mach's gut. Sehr, sehr gerne. Das wäre toll.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.